Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo Leute, herzlich willkommen bei Drinnis. Es gibt eine neue Folge, hier ist sie.
Hallo, grüß euch.
Und direkt ein Disclaimer vorab, es kann sein, dass im Hintergrund immer mal wieder Karnevalslieder zu hören sind. Es ist nämlich eigentlich Karneval in Köln. Wir wohnen ja in Köln, wir nehmen den Podcast hier auf dem Dachboden auf. Wir haben nicht so gut isolierte Fenster, das heißt, es kann sein, dass es aus den Straßen in unseren Dachboden hallt. Und dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen, weil mir ist es ultra peinlich.
Aber damit müsst ihr einfach leben. Und wenn ihr denkt, das ist scheiße, dann fragt euch mal, wie es ist, in der Straße zu wohnen über einer Kölschkneipe an Karneval.
Das Problem ist auch, diese Woche hatte ich auch wieder so Zoom-Meetings und dann muss man sich immer direkt so erstmal entschuldigen, dass im Hintergrund vielleicht einfach so Kölsche, Jung.
Und alle Berliner so, hä?
Ja, das ist auf jeden Fall direkt ein Lacher, aber es ist auch extrem unangenehm, wenn man so wie ich versucht, angestrengt seriös zu bleiben in einem Zoom-Meeting und dann im Hintergrund kommt einfach Bolka, Bolka, Bolka.
Vom Ring bis an die Wolka. Da bin ich direkt wieder drin, ey.
Ja, wir können auch mal direkt die Fronten klären.
Ja, die Karnevalsfronten.
Du hast einen Hang, einen leichten Hang zur Befürwortung von Karneval. Und ich habe einen leichten Hang zur starken Abneigung von Karneval.
Man kann es so sagen, Chris hasst Karneval. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Karneval liebe, das ist nicht so. Ich bin auch extrem schnell genervt davon. Aber ich sag mal so, einen schönen Tag Karneval feiern, das finde ich okay. Und danach habe ich auch die Schnauze voll und dann will ich auch wirklich nichts mehr davon sehen und hören. Aber ich finde, es ist einfach viel zu viel von allem. Es ist einfach immer zu viel und es sind immer die gleichen Lieder. Und ein Tag reicht mir komplett.
Mein Problem an Karneval ist, dass es halt gezwungen gute Laune ist. Also man kann nicht dort aufkreuzen und sagen, Leute, es geht mir einfach scheiße.
Aber es wäre auch mal geil.
Es ist ein bisschen wie Silvester und das nervt mich. Es gibt so, also ich fühle mich unter Druck, gut gelaunt zu sein und das mag ich gar nicht. Wir haben eigenen Geburtstag auch. Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber es ist so dasselbe Fahrwasser, wie man sagt.
Ja, die Magie am Karneval ist ja, man ist ja auch nicht immer gut gelaunt. Und ich sag mal so, Karneval ist im Februar. Das ist eigentlich mit Abstand der schlimmste Monat des Jahres. Also Februar ist einfach nur grau, trist und ekelhaft. Alle Neujahrsvorsätze, die man sich gesetzt hat, hat man nicht umgesetzt. Man hat kein Geld mehr, weil man jetzt Steuer bezahlen muss. Februar ist wirklich worst off. Und dann kommt Karneval. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie Aufatmen in Köln. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Urlaub. Mhm. Das gefällt mir halt. Alles steht irgendwie still. Man kann halt einfach so ein bisschen mal freidrehen. Das gefällt mir eigentlich von der Idee her. Von der Umsetzung muss ich sagen, naja.
Ich habe einen Arbeitskollege und der ist komplett Karnevalist. Der kommt ja auch aus dem Kölner Umland. Hürth. Ja. Und der ist komplett into Karneval. Und ich glaube, das war auch einer der Typen, der dann am 11.11. beim WDR live hinter der Kamera dann irgendwo im Hintergrund stand und geweint hat, weil kein Karneval ist. Auf jeden Fall, der hat so ein Konzept von, dass er Karneval feiert und danach macht er Abstinenz, also keine Alkohol mehr. Ja. Und dieses Jahr hat er gesagt, ja, es geht ihm nicht so gut wegen Karneval, aber es ist auch doof, er kann ja jetzt auch nicht abstinent sein. Und dann habe ich gefragt, ja, warum? Und dann hat er gesagt, ja, weil kein Karneval ist. Er macht dann so einen alkoholfreien Monat oder so, ne?
Und, ja, das geht nur, wenn man sich vorher mal richtig zuschüttet, genau, so, dass man keinen Alkohol mehr sehen kann. Das ist halt auch eine ziemlich ekelhafte Logik. Ja. Aber gut, so sind sie, der Rheinländer.
Ey, mir ist diese Woche was passiert und auch im Zoom-Meeting nicht Karnevalslieder, sondern es ist mir zweimal passiert und ich heiße ja Chris. Das ist jetzt vielleicht bekannt, vielleicht noch nicht allen, aber ich heiße Chris und das ist auch mein echter Name. Also so steht es in meinem Perso. Es ist nicht eine Abkürzung.
Du heißt gar nicht Hieronymus?
Also im Prinzip ist es schon eine Abkürzung, aber es ist mein echter Name.
Ja.
Chris, glaube ich, ist, weiß ich nicht, ob das offiziell ist, aber es ist mein offizieller Name. Es ist auf jeden Fall
zugelassen. Also es ist keine Abkürzung für einen längeren Namen. Du heißt nicht Christian Christopher Christophorus, heißt du nicht. Du heißt Chris.
Mein echter Name ist eine Abkürzung. Ich habe komplett alle verwirrt, aber ich heiße Chris, so steht es in meinem Perso. Es ist nicht Christian
Christoph. Dann ist es auch keine Abkürzung, dann ist es einfach der Name Chris.
Okay, du merkst, ich bin mich schon wieder am Rechtfertigen und so habe ich es nämlich klein auf schon antrainiert bekommen, früh in der Schule. Heißt du eigentlich wirklich Chris oder heißt du eigentlich Christian? So, weißt du, ob ich jetzt einer von den verlogenen Typen bin, die sich selber so einen Spitznamen geben?
Ja.
Aber bin ich nicht. Ich heiße wirklich Chris und es ist schon lange nicht mehr passiert, dass mich jemand gefragt hat, ob ich wirklich Chris heiße oder einfach angenommen hat, dass ich Christian heiße. Und in den letzten Monat ist es mir zweimal oder in den letzten zwei Wochen viel eher, es ist mir zweimal passiert, dass eine Person hat mich am Telefon Christian genannt. Eine Person, die ich nicht kannte. Und ich habe mich aber nicht getraut, direkt reinzugrätschen und sagen, ey nein, ich heiße gar nicht Christian, ich heiße Chris. Weil ich fand das unangenehm, dann so ein Aufheben so meinem scheiß Namen zu machen. Ich will überhaupt keine Aufheben so mal um mich überhaupt machen.
Ja.
Ich will einfach nur seriös wirken und nicht über meinen Namen sprechen. ich habe dann irgendwie den Zeitpunkt verpasst, der Person zu sagen, dass ich wirklich Chris heiße und nicht Christian. Und verstehe. Die hat mich dann nochmal Christian genannt, ja, zweimal am Telefon. Ja, und dann
kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
Genau, ich bin nicht mehr rausgekommen und dann sitze ich da ein paar Tage später im Zoom-Meeting und ich werde von allen Leuten Christian genannt. Und dann habe ich so gemerkt, scheiße, es ist einfach zu spät, jetzt noch zu sagen, dass ich gar nicht Christian heiße.
Dann musst du dich einfach deinem Schicksal fügen und sagen, ab jetzt heiße ich Christian. Das ist dann so. Weil du kannst ja nicht dann irgendwie nach 4 Wochen sagen, übrigens Leute, jetzt wo wir uns mal besser kennen, ich wollte euch noch sagen, ich heiße Chris.
Ja, es ist unangenehm, wenn man über den eigenen Namen spricht. Du heißt Julia und ich habe auch schon gelesen, wenn ich unsere Bewertung bei Apple Podcasts durchlese, wirst du manchmal auch, glaube ich, Julia halt geschrieben.
Ja,
wahrscheinlich.
Julia oder auch der Klassiker Julia einfach komplett falsch geschrieben. Gulia oder Gui war auch schon dabei.
Oder halt Leute, die annehmen, dass es Englisch ist, ne? Julia. Julia.
Ja. Kann man das irgendwie? Sind so die Leute, die sagen, ich heiße Stefan, aber ich möchte Steven genannt werden. Oder ich heiße Michael und möchte Mickey genannt werden.
Stevo.
Extrem peinlich.
Aber gibt es eigentlich einen phonetischen Unterschied zwischen Julia und Giulia, italienisch?
Ja, Giulia ist italienisch. Also eigentlich hast du den Unterschied gerade schon deutlich gemacht.
Ist es so? Giulia?
Ja.
Und Giulia.
Und interessante Sache, die ich beobachtet habe, bei FreundInnen, die aus Norddeutschland kommen, die betonen meinen Namen anders als Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen. Also eigentlich heißt es Giulia. Da ist noch ein I vor dem A am Ende.
Ist das nicht stumm? Wie Quattro Stagione? Das sagen ja die Deutschen sagen immer Quattro Stazione.
Stazione. Ja, die sagen ja auch Stracciatella. Dabei ist es genau andersrum. Stracciatella.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt so uns über das Italienische
Nein,
erheben
darum,
sollen. Ich habe keine Ahnung.
Darum soll es gar nicht gehen. Es soll nicht darum gehen. Ich bin auch nicht so. Also ich gehe auch zu Papiano. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Die Leute aus Norddeutschland sagen Giulia. Die betonen das immer auf dem U, Giulia. Und die tun so, als wäre erstmal das G, G, also als wäre es so richtig G. Und dann sagen die Giulia und nicht Giulia.
Verstehe.
Die verlieren quasi das I und sagen Giulia.
Mir gefallen aber so regionale Unterschiede. Bei mir ist es all over the place, wenn mein Name. Also in Deutschland ist es relativ einheitlich Chris. Aber in der Schweiz ist es interessant. Es gibt die Leute, die sagen Chris, die angestrengt Englisch aussprechen. Und dann gibt es die Leute, die Chris sagen, das ist der Großteil in der Schweiz, Chris.
Ja.
Oder dann gibt es die Leute aus dem Berner Raum, die sagen Chris. Das ist wirklich komplett weg.
Wir ziehen das nochmal so lang. Aber wie bist du aufgewachsen? Unter welchem Namen?
Chris.
Nochmal?
Chris. Bottom line, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich den Moment verpasst habe, Aufklärung um meinen Namen zu betreiben, weil es mir unangenehm ist, eigentlich über meinen Namen zu sprechen. Aber ganz gut, ich möchte auch diesen Podcast ab und zu nutzen, um Sachen klarzustellen, die ich zwischenmenschlich nicht hinkriege. Zum Beispiel auch letzten Donnerstag hat mich eine unbekannte Nummer angerufen nachmittags. Ich habe sie nicht zurückgerufen und ich habe mich auch nicht getraut, eine SMS zu schreiben. Also die Person, die mich letzten Donnerstag Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr angerufen hat, die kann mir gern schreiben und sagen, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und sag, um was es geht, weil die Person hat einfach angerufen und nicht mehr. Keine Meldung. Ich weiß nicht, was es ist.
Absolutes No-Go. Das Erste, was man macht, die Nummer googeln. Wenn man nicht bei Google findet, wer es ist, dann fragt man seine FreundInnen, ob jemand was weiß. Kennt jemand die Nummer? Und wenn dann niemand sagt, ja, hier kenne ich, dann lässt man es versickern. Also da ruft man doch nicht zurück. Ich denke mir immer, wenn es so wichtig ist, wird die Person sich dann auch noch auf anderem Wege melden.
Ich denke immer, es geht mir ein Job durch die Lappen. Oder jemand ist in großer Not.
Jemand ist in großer Not und ruft exakt einmal kurz bei mir an, zwischen 15 und 16 Uhr und meldet sich dann nie wieder.
Oder weißt du, wer wie Millionär? Ich bin jetzt Telefonjoker, ich wusste es nicht, ich muss performen.
Ich glaube, dann weißt du was vorher, wenn du Telefonjoker, du musst ja zu Hause sein.
Stimmt. Es wäre ja doof, wenn man dann beim Einkaufen ist oder so, ne?
Warte, ich ziehe noch kurz hier die Semmel über die Kasse. Danach kann ich dir sagen, zu 40% Antwort C.
Ey, Einkaufen ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal zu unserer neuen Rubrik kommen. Wir haben was vorbereitet. Der Snack der Woche. Wie findest du den neuen Jingle?
Erhaben, majestätisch.
Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt nicht ein Podcast wären, sondern eine Fernsehsendung, dann würde diese Rubrik auf Arte laufen, so spät abends unter der Woche.
3 Uhr nachts.
Genau, eigentlich. Und dann so mit gelbem Untertitel.
Ja.
So Film Noir.
Schöner Insight zu dem Making of Jingle. Wenn Chris sagt, ich muss mal kurz hoch und dann verschwindet er auf dem Dachboden und plötzlich höre ich dann so, wie er heimlich mit seinem Saxophon Smooth Jazz spielt, dann weiß ich, dass er schon wieder irgendwas im Schilde führt und wahrscheinlich an einem neuen Jingle arbeitet.
Ich finde es gemein, dass du Smooth Jazz sagst, weil du weißt genau, dass du mich damit treffen kannst.
Ja, das ist einfach diese Zahnarzt- und Kieferchirurgen-Jazz-Musik. alle Leute, die Smooth Jazz spielen, hast du ja auch schon mal gepostet, sehen immer aus wie ZahnärztInnen.
Ja, es ist oft so weiße Kleider, so Mykonos bisschen.
Mykonos.
Das ist auch nie klar, Mykonos oder Zahnarzt.
So geil, so Hilfe, mein Freund spielt heimlich Smooth Jazz auf dem Dachboden.
So, jetzt aber mal zu dieser Rubrik Snack der Woche. Hier wollen wir mal immer wieder was zu essen vorstellen, weil als Trainee muss man sich ja mit den besten Snacks der Welt versorgen. Man muss sich ja verschanzen. Wir haben ja schon oft erklärt, wie wir das machen, wenn wir auf Reisen sind oder wenn wir auch zu Hause sind. Man muss ein gutes Arsenal an Snack-Geheimwaffen haben.
Es geht um einen ehrlichen Snack, der einem die Zeit zu Hause versüßt. Und in unserem Fall, ich muss kurz dazu sagen, allgemeiner Disclaimer zu dieser Rubrik, nichts davon ist bezahlte Werbung.
Ja, und das wird ihr auch gleich merken, weil es wird durchaus kritische Noten von mir geben.
Und falls wir Werbung machen, ist das immer gekennzeichnet.
Richtig.
Das geht jetzt ab jetzt für alles, was ihr jemals an Marken hört. Wir werden nicht dafür bezahlt. Unser heutiger Snack ist die Haribo Partybox. Fresh and fruity. Der absolute Underdog unter den Haribo Partyboxen. Ich kannte die nämlich nicht bis vor kurzem.
Und das ist eine 1-Kilo-Box, für die es nicht wussten. Und hier steht drauf, jetzt mit weißen Mäusen. Also ich habe die auch wirklich in der Hand. Und die kostet 4,49. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Es hat das noch klingt jetzt happig, Leute, 4,49. Aber es ist eine 1-Kilo-Box. Das Geile ist ja, die sind wiederverschließbar. Und da kommen wir direkt zu meinem ersten Punkt. Mhm. Bevor wir weiter auf den Inhalt der Box eingehen, eine kurze Sache zu Haribo, zur Konsistenz. Ich weiß
insgesamt
nicht,
jetzt
allgemein
Haribo.
Bei Haribo, Konsistenz. Ich kann Haribo wirklich nur genießen, wenn sie nicht so ganz frisch weich sind.
Ja.
Die müssen so ein bisschen hart sein, dass man so ein bisschen drauf rumkauen muss.
Ja, genau. Wenn die direkt aus der Packung kommen, dann sind die ein bisschen zu saftig.
Ja, genau.
So bisschen eklig, würde ich schon fast sagen.
Das mag ich gar nicht. Das ist diese Konsistenz, mag ich gar nicht. Das muss so ein bisschen fester sein, so ein bisschen Weingummimäßig.
Die müssen gereift sein.
Man muss, man muss eine Aufgabe haben beim Kauen. Es kann nicht sein, dass du es in den Mund schiebst und dann ist es irgendwie direkt so breiartig und dann ist es schon vorbei, sondern du musst wirklich da lange dran zu knabbern haben.
Haribo, das ist eine kritische Note. Also, ich würde sagen, es ist Zeit für Haribo in verschiedenen Reifengraden. So wie beim Gouda. Jung, mittelalt und alt.
Die Frösche muss man erstmal abhängen für 2 bis 3 Monate.
Luftgetrocknet, wie bei der Salami, raushängen.
Ja, so Dried Age, wie heißt das?
Höhlengereift. Ich kenn's nur vom Käse, höhlengereift.
Die höhlengereiften weißen Mäuse von Haribo.
Ich sage dir, das ist eine 1 Million Idee.
Ja. Ja.
Verschiedene Reife gerade bei Haribo.
Ja.
Ich bin mir sicher, wenn wir sind zwei Leute, denen es gleich geht. Es müssen Millionen andere Leute da draußen sein, denen es gleich geht.
Ja.
Die erstmal die Packung aufmachen und schön mal über Nacht liegen lassen.
Wir machen dann so eine Haribo-Farm in der Toskana und dann lassen wir die in so großen Eichenfässer, lassen wir die da so reifen. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zum Vorteil dieser Box.
Nein, ich muss noch was sagen.
Okay.
Ich habe nämlich schon eine Idee, wie man das werbetechnisch aufbereiten könnte. Man muss es so wie bei diesen TK-Pizzen machen, wo man so ein bisschen das italienische Flair, so diesen einen Tänzer von Let's Dance holt.
Ja.
Und das macht man so auf dem, weißt du, alles so rustikal, in so einer alten Küche auf dem Holzbrett.
Ja,
dann
genau.
Hängen da die Haribos, dass man alles, weißt du,
so
und schön alles handgemacht, organisch.
Ja.
Das ist das
komplett.
Vielleicht, das ist das neue Haribo-Bild, weil, und übrigens, Fun Fact, wissen viele Leute, dass Haribo Hans Riegel Bonn heißt?
Also ich glaube, das weiß inzwischen
wirklich
jeder. Das ich ist nicht. Doch jetzt da langsam beim letzten angekommen.
Okay.
Ist Fun Fact, ich habe mal ganz in der Nähe, also ich habe mal in Bonn gelebt und da habe ich ganz in der Nähe vom Haribo-Werk gewohnt. Da konnte ich fußläufig zum Haribo-Werksverkauf laufen.
Mhm. Wir waren schon mal beim Werksverkauf.
Ja, da waren wir auch mal zusammen. Das ist einfach Madness. Also ich glaube, jetzt gerade hat er einfach zu wegen Pandemie.
Da kann man,
aber nach der Pandemie kann man da gut und gerne mal vorbeischauen, weil da gibt's wirklich gute Angebote. Zum Beispiel Bruchware. Ich glaube 4 Kilo. Für 8 Euro.
Ja, genau. 8 Euro für 4 Kilo. Und es gibt alle Sorten, glaube ich. Und es gibt auch so Merch. Boah, es klingt jetzt schon sehr wie Werbung.
Ja.
Aber wie gesagt, ich finde auch Haribos manchmal auch ein bisschen eklig, wenn man zu viel isst. Und darum kauft euch die 1-Kilo-Box.
Ich möchte jetzt mal kurz auf den Vorteil eingehen. Genau das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich die Luft zum Atmen. Wenn ich jetzt mal sage, ich habe jetzt schon 2, 3 Tage mal immer mal wieder reingegriffen und dann immer wieder zugemacht, die Box. Je mehr sich die Box leert, desto mehr Sauerstoff ist in der Box.
Soll ich es mal kurz für die Leute erfahrbar machen?
Oh, dann das Geräusch. Haribo ASMR. Und je mehr Sauerstoff in der Box ist, bilde ich mir ein. Ich weiß nicht, ob das physikalisch nachweisbar ist, aber desto besser können die Haribos reifen.
Mhm.
Und desto härter werden sie. Wenn am Ende nur noch 10 Haribo drin sind, dann kann man davon ausgehen, wenn die über Nacht stehen, dann sind die am nächsten Morgen so richtig schön hart.
Ja, aber dann, wie ist es bei dir, musst du dann die Folgennächte dann immer dass die Box schließen oder lässt du sie noch ein bisschen
nachziehen? Ich glaube, ganz am Ende lasse ich sie noch nachziehen, dann mache ich die Box eiskalt auf.
Bis
weil dann denke ich mir so, jetzt muss ich es durchziehen.
Ja, bis alle Plomben draußen sind, alles rausgerissen aus den Zähnen.
Nein, aber ich finde das wirklich geil und ich finde das vor allem gut, weil man es wieder verschließen kann. Ich finde halt bei diesen Haribo-Tüten, wenn man Bock auf Haribo hat, dann hat man nicht Bock auf eine ganze Tüte Haribo. Also bei mir ist es so. Ich mag immer so eine Handvoll essen, dann ist auch genug, weil das ist irgendwie so Gummibärchenmäßig. Da braucht man irgendwie nicht viel von. Und wenn ich aber so eine Tüte aufmache, dann ist die offen. Mhm. Und die sind auch nicht wieder verschließbar, was ich bis heute nicht verstehe. Es müsste eigentlich einfach sein, ja, die herzustellen, wieder verschließbar. Und dann ist da so ein komischer Riss drin und dann fliegt alles durch die Gegend. Und das finde ich halt bei der Box perfekt. Man kann sie aufmachen, dann holt man sich eine Hand voraus und dann macht man sie wieder zu und verstaut sie im Schrank.
Und man kann die Box sogar noch wiederverwenden für was anderes.
Ja.
Lass uns mal drauf eingehen, warum gerade Fresh and Fruity.
Ja.
Da drin sind nämlich Kirschen, Frösche, Lollis, für mich sehr unterschätzt Colaflaschen. Und zwar nicht die normalen Colaflaschen, sondern so größere, flache. Das finde ich ganz geil.
Ja.
Und jetzt neu steht auch auf der Packung, jetzt mit weißen Mäusen. Und das Geile ist, es ist zum Beispiel vergleichbar ein bisschen die Box mit Fantasia, aber es ist mehr weißes Zeug drin. Für alle Liebhaber vom weißen Zeug bei Haribo, das ist die Box, die man zu der mal greifen soll. Fresh and Fruity.
Ja.
Die Partybox.
Ich dachte immer, Fantasia wäre der geilste Mix, aber dann habe ich Fresh and Fruity entdeckt. Und das finde ich noch besser, weil da sind noch mehr von meinen Favorites drin. Ich finde nämlich Schnuller, liebe ich. Und Kirschen finde ich auch mega geil. Und Frösche sowieso der Klassiker.
Also der Snack der Woche, die Haribo Partybox Fresh and Fruity, 1 Kilo, jetzt mit weißen Mäusen.
Keine Werbung.
Der Snack der Woche. Ihr habt es vielleicht gemerkt, hier war ein Schnitt. Draußen war nämlich Karnevalsmusik und Julia hat wieder mitgesungen. Und das führt mich zur Frage, Julia, was ist denn eigentlich dein Lieblingskarnevalslied?
Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin ja wirklich kein Karnevalsfreak, aber Karnevalsmusik, die reißt mich einfach mit. Da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Also selbst wenn ich es will, und das will ich auch oft, es geht einfach nicht, weil ich finde die Musik manchmal echt geil. Und ich glaube, mein liebstes Lied widerspricht all meinen Prinzipien inhaltlich, aber es ist das geilste Lied, das ist, bring doch eine mit, stell dich schnell so an, du stehst hier die ganze Zigarre, zick, zick, Zigarre.
Aber das ist so ein Lied.
Da hat man direkt gute Laune, auch wenn da, dieses, ja, komm jetzt, du trinkst jetzt dieses scheiß Bier, machst jetzt einfach mit und bist jetzt mit uns fröhlich. Total Banane. Aber das Lied ist einfach geil.
Ja, das sieht man auch viele Boomer-Herren dastehen und haben Tränen in den Augen, ja, bei diesem Lied.
Trinken, ich liebe trinken.
Und der eine kann nicht mittrinken.
Das Schöne an dem Lied ist ja, es geht ja um einen Herrn, der vor der Kneipe steht und kein Geld hat.
Ja, und das ist das Schlimmste für Männer. Andere Männer, die kein Geld haben, weil sie
und
kein Bier kaufen können.
Ja, und dann ist aber wirklich so diese Solidarität und wir legen alle zusammen, damit jeder eine schöne Zeit haben kann. Mm. Das ziehe ich mir so da raus. Eigentlich geht es darum, zusammen zu saufen. Aber ich finde einfach diesen Gedanken schön. Komm, alle, wir sind jetzt eine große Family. Wir nehmen uns jetzt alle in den Arm und schunkeln ein bisschen und trinken uns einen Schluck und dann ist alles wieder gut.
Ich habe wirklich so eine Stadt, habe ich noch nie gesehen, die so nah an komplettem Exzess lachen ist und dann komplett weinen auch.
Ja.
Also Köln ist auch eine Stadt der Extreme, finde ich.
Ja, Köln ist halt auch eine Stadt, die man sich tatsächlich auch wortwörtlich schön trinken muss. Das ist ja auch so. Also es ist halt eine hässliche Stadt. Das sagt man ja immer wieder, die Leute sind halt cool. Weil Leute, die in einer hässlichen Stadt freiwillig wohnen, müssen eigentlich cool sein, um das zu ertragen, müssen sich schön machen. Und ich glaube, der Karneval dient auch ein bisschen so als Kompensation von der nicht vorhandenen schönen Stadt.
Ja, mir gefällt's hier. Aber wenn ich mal genug von Köln habe, dann flüchte ich mich auch in Sims rein. So wie aktuell wieder. Ich spiele sehr viel Sims gerade.
Ja.
Und mir ist aufgefallen bei Sims, ungleich jetzt Kölns, ist Sims eigentlich sehr leistungsorientiert. Also eigentlich ist es ja, Sims ist so als wholesome Spiel bekannt. Ich denke mal, viele Drinis spielen das. Man kann sich so wissen in ein anderes Leben flüchten.
Ja.
Man kann Träume ausleben.
Man kann vor allem extrem leicht auf Knopfdruck eigentlich sauber machen und es ist alles total einfach. Man kann sich total schön einrichten und das ist eigentlich so ein bisschen satisfying, wenn man das spielt.
Boah, es hat voll lange gedauert bei Sims, bis ich gecheckt habe, dass man dann nicht immer den Sim zum Müll schicken muss, um aufzuräumen, sondern dass man Müll einfach in den Müll ziehen kann,
ja,
im Mülleimer.
Das ist das Beste. Oder manchmal auch Sachen einfach ins Inventar ziehen, wenn irgendwas Schrott oder eklig ist, einfach ins Inventar ziehen, aus den Augen, aus dem Sinn, das finde ich auch eine gute Funktion. Das hätte ich gerne im echten Leben, so ein Inventar, obwohl habe ich eigentlich so eine Abstellkammer, wo alles reinkommt.
Ja, aber Sims ist ein wholesome Spiel. Das ist das Image, aber ich finde, es ist auch sehr leistungsorientiert. Man muss immer gucken, dass die Balken immer im grünen Bereich sind. Man muss immer gucken, die Person muss fit sein, muss Sport machen,
ja,
die muss ausgeruht sein, muss Spaß haben auf Knopfdruck,
ja,
muss Liebe erfahren, alles. Es muss immer, die Balken müssen voll sein, weil sonst scheiterst du. Und das finde ich echt Belastung.
Ich merke auch, also je länger ich Sims spiele, und das mache ich ja auch sehr oft, dass ich dann dazu neige, schon so, ich will die natürlich immer alle glücklich haben, deswegen bin ich die ganze Zeit nur am Ackern. Ich bin dann immer, jetzt Punkt um 7 muss ich dann duschen, dann muss ich kochen, dann muss ich essen, dann muss er das noch machen, ja, sich entspannen. Also es gibt einen mega krassen Tagesablauf. Ja. Und ich habe sogar jetzt, das ist mir neulich erstmal aufgefallen, wie Banane das eigentlich ist, ich habe angefangen mit Meal Prepping. Ich habe eine Person in der Familie 10 von 10 Punkten lernen lassen im Kochen und ja, Gourmet kochen, also richtig krasse Köchin war sie dann. Und dann habe ich sie für die ganze Familie für die ganze Woche vorkochen lassen. Das heißt, ich habe abgewartet, bis ihr sehr gut ging. Dann habe ich sie den ganzen Tag in die Küche gestellt, ein Gericht nach dem anderen in Partygröße wohlbemerkt für 8 Personen zubereiten lassen und die ganzen Sachen dann in den Kühlschrank gezogen. Und die halten sich richtig lang im Kühlschrank. Und dann habe ich die ganze Familie davon essen lassen für Tage. Also wie krass ist das denn schon? Jetzt fange ich schon bei Sims an, Sachen Meal Prepping zu betreiben. Ja,
vorkochen.
Ja, wirklich. Ich habe die vorkochen lassen. Und so. Das ist doch eigentlich nicht der Sinn von einem Spiel. Das sollte doch eigentlich lustige Sachen erleben, Spaß haben, Sachen, die man nicht im echten Leben macht.
Ja, was ist eigentlich das Ziel bei Sims?
Es gibt ja kein richtiges,
das
finde ich aber
auch
cool.
Das Ziel ist doch, die Balken immer im grünen Bereich zu haben, dass die Leute happy sind, fit, geil aussehen, reich sind, geile Hütte. Ich dagegen, also ich höre schon raus, du spielst immer so mit einer Familie bei Sims. Ich bin total der Eremit. Also ich bin eine Person, ein Sim und dann auch immer nur im Haus. Die geht nie raus. Die ist im Haus, die macht alles dort drin.
Da ich Sims ja wirklich schon sehr lange und sehr häufig spiele, habe ich irgendwann angefangen, selber Challenges zu spielen, weil es gibt ja nicht die eine Aufgabe bei Sims und dann irgendwann wird es einem auch langweilig, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll. Man hat alles ausprobiert, man hat alle Haustiere gehabt, man war studieren, man war an der Uni, man hat gearbeitet, man ist berühmt geworden. Und dann habe ich angefangen, selber Challenges zu spielen. Und es gibt da so ein paar Challenges im Internet, ich glaube in so Sims-Foren oder so, bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Das ist auch nur angelehnt an irgendeine Challenge, die es wirklich gibt. Die heißt Legacy Challenge. Und das bringt, finde ich, wieder so ein bisschen Pep ins Spiel, weil man hat automatisch wieder eine Aufgabe. Und da geht es halt darum, du baust ja halt einen Sim und dann hast du die Aufgabe, diesen Sim quasi in die 10. Generation zu bringen.
Zehn
Generationen ohne zu spulen und vor allem nur mit 1000 Simoleons am Anfang. Das heißt, du kaufst den Grundstück und dann kaufst du dir irgendwie, keine Ahnung, 4-mal die Ritterrüstung, ziehst sie ins Inventar, sodass du dann am Ende nur noch 1000 Simoleons hast und davon musst du dann leben und musst in die 10. Generation kommen und quasi dein Geld für das Haus selber verdienen.
Also die Ritterrüstung kauft man quasi, damit man kein Geld mehr hat.
Dass genau,
die Startbedingungen schwierig
sind. Ja, es kann irgendwas anderes sein, sodass du am Ende auf 1000 Simoleons kommst.
Ich habe auch gemerkt, es gibt, glaube ich, 2 Sorten von Sims-SpielerInnen. Es gibt die Leute, sich selber spielen, das habe ich als Jugendlicher oft gemacht,
ja,
sich selber irgendwie nachbauen, sich selber spielen und es gibt die Leute, die gezielt andere Charaktere erschaffen. Ich spiele auch gerne mal so eine prominente Person, ich habe mir auch schon mal Conny Reim angebaut.
Stimmt, mit Blaumann und Cowboyhut und Barfuß.
Ja. Und aber bei den Leuten, die sich selber spielen,
das finde ich immer so ein bisschen strange.
Ich glaube, da geht's. Ich habe den Eindruck, da geht es ums Bumsen. Habe ich den Eindruck.
Stimmt.
Ey, ich habe schon mal von Leuten gehört, von erwachsenen Freunden, die zusammen Sims spielen, vor einem Laptop sitzen und dann bauen sich die selber, also es sind befreundete Menschen, keine Pärchen, und dann leben die in einem Haushalt zusammen in Sims und dann haben die da das sogenannte Techtelmechtel. Aber die erwachsenen Leute sitzen zusammen vor dem Computer und spielen das.
Das ist mir zu krass.
Das ist eine Stufe.
Das finde ich so intim. Ich finde auch, wenn meine Sims Techtelmechtel machen, mache ich mir die Musik leise. Aber es ist mir so peinlich.
Guckst du weg, da gehst du aus dem Raum raus.
Da weiß man direkt, was gerade bei mir abgeht. So. Und dann mache ich ganz schnell leise, damit man es nicht hört.
Klappst du auch so ein bisschen Laptop zu, willst du für sich lassen? So?
Ja, manchmal muss man sie ja Techtelmechtel lassen, damit sie sich fortpflanzen. Mhm. Und wenn ich Legacy Challenge spiele, dann müssen die halt in die 10. Generation kommen. Das heißt, da wird gepimpert, da kommt man nicht drum rum. So. Aber ich könnte das niemals machen, wenn ich meinen eigenen Sim erstellen würde. Das würde ich, glaube ich, richtig gestört finden.
Ich habe auch beobachtet, dass wenn ich zu viel Sims zocke, dass ich, wenn ich dann durch die Welt schreite und mit Leuten interagiere, dass ich dann nicht mehr so denke, jetzt muss ich den mal begrüßen, hi, wie geht's? Und ich überlege mir, was ich sage, sondern ich denke dann schon so, freundlich vorstellen, kennenlernen, Klopf-Klopf-Witz.
Kokett vorstellen.
Angelplätze empfehlen. Weißt du, dass man nur noch so diese Funktion.
Oh, das wäre so geil, weil da könnte man vorher sich genau überlegen, wie man etwas angeht. Aber leider ist es ja immer im echten Leben viel spontaner.
Wenn man sich nur noch drum kümmern müsste, dass diese Aktionen ausgeführt werden, aber nicht mehr den Inhalt. Das wäre schön, weißt du, nicht mehr, wenn man jetzt kennenlernen, nicht mehr überlegen, was ist, sind die Smalltalk-Themen, sondern dann einfach nur noch quasi die Funktion anklicken.
Oder einfach direkt Techtelmechtel in der Dusche anklicken.
Ich bin ja ein Basic-Sim-Spieler.
Ja.
Ich spiele mit null Erweiterungspacks. Ja. Aber ich weiß von dir, dass du alle Erweiterungspacks...
Ja, ich habe inzwischen alle.
Aber du hast die, glaube ich, in Rabatt.
Ich hole die gekauft. Immer nur, wenn die im Angebot sind.
Da kann man
ganz oft 50%. Also da kann man wirklich was sparen.
Und was ist das beste Erweiterungspack in deinen Augen?
Hunde und Katzen.
Und warum?
Ich liebe das, weil ich finde, in Sims 4 sind die Hunde und Katzen wirklich richtig süß und man kann wirklich, auch wenn man Welpen hat, sind sie wirklich richtig, richtig klein und dann kann man denen Tricks beibringen und so und man kann eine eigene Tierklinik aufmachen. Das finde ich mega gut und ich finde auch an die Arbeit super, weil man da wirklich mit den Sims auf die Arbeit quasi geht. Wenn man jetzt zum Beispiel Ärztin ist, dann geht man halt wirklich ins Krankenhaus und forscht und bringt Kinder zur Welt und so, das ist richtig abgefahren. Und werde berühmt, finde ich auch mega geil. Mhm. Weil da wird man halt einfach ein Star und dann kommen Paparazzi in dein Haus und so und du hast auf einmal dann so einen erhabenen, majestätischen Gang und alles um dich rum glitzert, wenn du ein Superstar bist. Und du kannst auch Social Media Star werden übrigens jetzt bei Sims 4, das ist ziemlich krass.
Mhm. Nach Dubai auswandern.
Nach Dubai auswandern. Das sind eigentlich meine drei Favoriten-Packs. Ich habe ja immer so Phasen, wo ich Sims spiele und dann wirklich so... Mhm. Komplett im Tunnel, 10 Stunden am Stück.
Sims. Und nur ausschließlich, du richtest deinen Alltag wirklich, nach Sims
dann,
aus.
Dann Sims hat dann Priorität, also es ist wirklich so, dann tauche ich komplett ab und das habe ich aber mit allen Spielen.
Ja, Rollercoaster Tycoon.
Ja,
auch
da bin
beliebt.
Ich jetzt wieder zurück.
Das mache ich auch.
Das muss ich so einmal im Jahr muss ich das wieder spielen, weil das beruhigt mich einfach irgendwie. Und ich mache das aber immer so phasenweise. Und mir ist aufgefallen in unserem Alltag, dass wir sehr viele verschiedene Phasen haben, auch unterschiedliche Phasen. Mhm. Und auch vor allem in der YouTube-Welt und im Algorithmus auf sehr unterschiedliche Reisen gehen abends vorm Schlafen und auch tagsüber, weil wir uns auch vielfältig interessieren für verschiedene Dinge. Und ich habe mir überlegt, es wäre mal an der Zeit für eine neue Rubrik, wo wir genau diese Phasen, die wir haben, ergründen und mal zeigen, in welche Bubble wir jetzt schon wieder abgetaucht sind und euch auf dem neuesten Stand halten.
Bubble Update.
Chris, wohin hat dich der Wind des YouTube-Algorithmus diese Wochen und diese Tage getragen?
Also in zwei Richtungen und sie könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Die eine Richtung ist, Leute, die alleine draußen im Wald im Winter übernachten und sich so aus Ästen so Hütten bauen und
so
sowas.
Survival-mäßig.
Ja, ohne Kommentar, ganz ruhig. Das sind so halbstündige Videos, finde ich voll beruhigend. Mhm. Aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Das ist einfach beruhigend einfach. Aber die andere Richtung ist, und da geht's um meine Kindheitsheroes. Ich habe mal gelernt, die ersten wirklichen musikalischen Entscheidungen, wirklich nach Geschmack und bewusst trifft man so mit 12, 13 Jahren, je nachdem. Und alles, was davor, was man so an Musik hört, ist eigentlich Zufall. Alles, was so rangeschwemmt wird. Und da wird auch nicht musikalisch bewertet, sondern mehr, was findet man gerade cool. Wenn DJ Bobo ein Silberjackett trägt, dann findet man das cool. So war es bei mir dann. Und dann hatte
so
ich auch
ist
eine...
es bei mir immer noch.
Und bei mir ging es dann um meine Heroes, die ich so mit 11, 12 hatte für 1, 2 Jahre. Also eigentlich schon damals eine Phase, und zwar Metallica. Ich habe mir ganz viele Videos angeguckt in der letzten Zeit, weil ich irgendwie 16, 17 Jahre verpasst habe von denen. Und die haben in der Zwischenzeit einfach so mega viel auf Social Media gemacht und laden die ganze Zeit Videos hoch von allem, was sie machen. Das fand ich mega spannend. Und ich habe einfach gemerkt, früher als Junge, als kleiner Bub, weiß ich noch, wie ich meinen Bruder gefragt habe, hey, meinst du, diese 4 Männer von Metallica, sind das Millionäre? Und heute weiß
ich glaube
ich
einfach, nicht.
Ja, sie sind keine Millionäre, weil sie sind Milliardäre, viele eher wahrscheinlich. Ich habe nämlich gelernt, das ist ein Riesenkonzern. Also es gibt so ganz viele Videos, wie sie zum Beispiel vor einem Konzert proben oder aus dem Studio, wie sie ein Album aufnehmen. Und wirklich en masse. Ich kenne keine KünstlerInnen da draußen, die so viel produzieren, was eigentlich cool ist. Und Metallica ist ein Konzern, die haben so ein Studio, wo sie proben. Aber dort sind auch Grafikerbüros, das sind PR-Leute. Und im Unterschied zu anderen KünstlerInnen outsourcen sie halt die ganzen Sachen nicht, wenn sie Grafiken machen, Merch, sondern die machen das selber. Die haben sogar eine eigene Vinylpresse. Also das ist total absurd auch.
Aber viele Arbeitsplätze eigentlich, ganz cool.
Ja, eigentlich auch
alles
cool.
Alles so aus einer Hand ist ja dann auch irgendwie so, dann kann man auch den Leuten irgendwie immer, also dann weiß man, mit wem man es zu tun hat.
Ja, und wenn die auf Tour gehen, ist halt auch einfach so krass, ne? Also die haben dann wirklich einfach einen Raum, an jedem Ort, wo sie ein Konzert spielen, in jedem Stadion, wo sie dann sind, haben sie einen Raum, wo 4 Massageliegen drinstehen für die 4 Musiker der Band. Die werden alle massiert, die haben alle einen eigenen Masseur, aber die Masseure sehen nicht so aus, wie man sich jetzt denkt, wie Masseure aussehen, so wie The Rock oder so, weißt du, so gut gebaut. Das sind so Typen, mehr so wie Rigger, so Soundtechniker, die haben dann so lange Shorts an mit so dicken Taschen, schwarzes
so
T-Shirt.
So Duct Tape und noch schwarze Adidas Samba-Schuhe.
Genau, so eine Trucker-Kappe, lange Haare und dann vor allem auch noch so ein Knopf im Ohr mit so einem Kordel-Ding und so ein Mikrofon, weißt du?
So haben die da so Entspannungsmusik auf dem Ohr die ganze Zeit?
Auf jeden Fall gibt's Aufnahmen, wie die Typen da massiert werden. Auch der Schlagzeuger, wenn der probt, sitzt da manchmal einfach ein random Typ daneben und knetet die Arme des Schlagzeugers durch. Und auch gesehen, der Gitarrist hat wohl eine Frau, die zuständig ist für die Garderobe, für die Klamotten des einen Gitarristen. Die kommt bei jeder Probe, vor jedem Warm-up, vor jedem Konzert, kommt die einmal rein und krempelt ihm den Ärmel hoch. Teilweise während er spielt. Das ist so absurd.
Ich will auch eine Person, die mir den Ärmel hochkrempelt.
Das ist so absurd. Die haben ein eigenes, der eine, der Schlagzeuger, ist sehr filmaffin und der hat, die bauen für jedes Konzert.
Ist das der
Konzert,
Däne?
Genau, der Däne. Jetzt muss ich gleich noch was dazu erzählen.
Jan Ulrich, ach nee.
Das ist ein anderer.
Lars Armstrong. Ich weiß es nicht.
In jeder Konzertlocation, in jedem Stadion bauen die einen Raum für ihn, wo er ein Kino drin hat, weil er so Kinofilme mag. Also kinoaffin. Cineast, damit er sich ablenken kann.
Boah, ich finde, das ist aber echt, also als ob der das jedes Mal nutzen würde. Und es wäre mir so unangenehm zu sagen, so Leute, jetzt baut ihr mir mein Kino bitte auf. Ich brauche mein Kino. Und wahrscheinlich von 10 Mal nutzt er das einmal.
Ja.
Und dann diese ganze Arbeit, die einfach für die Tonne ist, nur falls der Künstler einen,
ja, das
keine
Ding
Ahnung,
ist halt, die
Lars
sind halt,
von Trier-Film
nein,
gucken
das,
will.
Das Ding sind halt, die sind halt echt lange auf Tour. Und natürlich wollen sie die besten Umstände und die haben ja auch einfach persönliche Probleme. Die sind alle irgendwie einfach irgendwie kaputt, ne? Und die wollen
ich
sich
auch
natürlich
auch persönliche
so,
Probleme.
Ja, klar.
Ich habe auch kein Kino.
Und ich komme da auch gleich darauf zu sprechen. Es gibt nämlich so eine Doku, 24 Stunden mit diesem Lars Ulrich. Und das ist so geil. Dann kommt der von der Bühne, der hat wirklich gespielt, steht vorne an den Bühnenrand, sagt, hey, danke, Kanada, glaube ich, das Konzert war in Kanada, dann kommt er von der Bühne, während er die Treppe runterkommt, legt ihm jemand einen Bademantel um, er geht direkt ins Auto und dort im Auto ist dann der Typ, der die Dokumentation macht über Lars Ulrich, 24 Stunden, und dann sagt der Schlagzeuger Lars Ulrich, ja, jetzt gehen wir direkt zum Flughafen. Dort ist ein Hotelzimmer für mich gebucht. Dort liegen Kleider bereit, die mir bereitgelegt wurden. Die ziehe ich dann an. Vorher dusche ich noch. Dann gehe ich in mir einen Privatjet und in 3,5 Stunden liege ich in meinem Bett zu Hause in San Francisco. Also
das ist schon geil.
Der sagt noch nicht mehr zu seinen Bandfreunden, hey, coole Tour gewesen, freut mich, sondern direkt ins Auto, ins Hotelzimmer duschen und mit dem Privatjet nach Hause.
Halt
und ich habe mir überlegt,
Job?
Ich möchte das auch. Der einzige Gig, den ich gerade habe, ist Einkaufen im Supermarkt. Und ich erwarte jetzt, dass morgen für mich ein Privatjet bereitsteht, wenn ich zum Einkaufen
10 Meter
fliege
zum Rewe.
Und dann zurück, Bademantel, nach Hause duschen, neue Kleider bereit und dann nie mehr die Leute sehen. Aber es würde mich jetzt interessieren, in welcher Bubble bist du denn gerade? Wo hat dich der Algorithmus hingetrieben? Oder bist du vielleicht sogar diejenige, die den Algorithmus irgendwo hintreibt?
Ich bin da reingeraten, aber ich bin auch sehr froh, dass ich da gelandet bin. Im Moment bin ich in der Pokémon-Karten-Auspack-Bubble. Also es gibt quasi...
Man sieht, wir haben zwei sehr spezifische Themen.
Ja, es gibt aktuell wieder einen großen Hype um Pokémon-Karten, also die Spielkarten, die es früher auch schon gab. Und die Karten von damals, also so 98, 99, sind heute extrem viel wert. Wenn sie, also je nachdem nach Zustand und so, aber die sind sehr viel wert. Und damals, weiß ich, und da hast du angefangen mit Pokémon, dass ich das kennengelernt habe und ich fand das mega geil.
Ich war voll dabei.
Das war so geil. Ich habe diese Sticker gesammelt. Ich war voll Pokémon-Fan. Und jetzt sind quasi genau diese Spielkarten von damals aus der ersten Edition ultra wertvoll. Also,
und wir haben sie alle weggeschmissen.
Alle weggeschmissen.
Ich habe mal miterlebt, wie auf dem Pausenhof ein Junge eine Glitzerkarte von einem anderen Jungen abgekauft hat für 100 Franken, also 100 Euro. Das war richtig krank.
Geil.
Ja. Und die sind jetzt mega wertvoll.
Ja.
Also an alle Leute, die vielleicht zu Hause noch Pokémon-Karten rumliegen, habt irgendwo vielleicht bei den Eltern oder so auf
Mach
dem Dachboden.
Mach die bitte erstmal ganz schnell in eine Folie rein. Das ist das Wichtigste.
Vakuumieren? Oder in so eine Folie? So
Nein,
eine Klarsichtfolie.
In so eine Klarsichtfolie erstmal, weil da darf nichts rankommen. Es gibt PSA, das ist quasi die Skala des Zustandes. Die geht von 1 bis 10. Und 10 ist makellos. ist am wertvollsten.
Aber was kostet denn? Also was ist so eine Karte wert? Was,
also es ist ganz unterschiedlich.
Reden wir das von 10 Euro?
Es ist von 99 Cent bis, und ich glaube, die teuerste von den deutschen Karten ist aktuell ungefähr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ungefähr 40.000 Euro. Und aber das ist nur deutsch, ne? Das ist ein sehr nischiger Markt, weil es ja nur für Deutschland gilt. Aber die englischen Karten, das ist richtig krass. Da habe ich ein Video gesehen. Da hat er ein altes Booster-Pack, also quasi eine komplette Packung aus der ersten Edition aufgemacht. Und der hatte die wertvollste Karte, die es aktuell gibt. Mhm. Und das ist Holo Glurax, glaube ich.
Ja. Ja.
In Holographic, in makellos, 10 von 10. Und die hat er verkauft für $369.000. Also wirklich so eine kleine Karte, die damals wahrscheinlich 50 Cent gekostet hat.
Aber das ist so absurd.
Komplett absurd, aber auch irgendwie geil. Ja. Also ich habe direkt gute Gefühle, wenn ich sehe, wie diese Karten ausgepackt werden. Mhm. Diese Pokémon, ich kenne die alle noch.
Ich bin mir sicher, es gibt irgendwo im deutschsprachigen Raum noch Kioske, die so Kartons rumliegen haben in diesen neu verpackten Karten.
Oh, bestimmt.
Eigentlich muss man die mal anzapfen.
Die teuerste, wertvollste europäische Sammlung angeblich hat ein Typ im Saarland.
Aha.
Der hat einfach die Karten von damals behalten.
Will man jetzt gar nicht denken so erstmal.
Und dann vor ein paar Jahren wieder angefangen zu sammeln und hat jetzt die wertvollste Sammlung. Und da denke ich mir so, boah, hätte ich mal alles aufbewahrt, was ich als Kind so gesammelt habe, das wäre jetzt bestimmt wert.
Boah, ich gucke, glaube ich, noch mal bei meinen Eltern, ob da irgendwas auf dem Dachboden liegt. Dann gehe ich damit zu Sven Deutschmannick und dann verkaufe ich die.
Glurax Holo.
Und dann bin ich auch Milliardär, so wie Lars Ulrich.
Ja, das ist auf jeden Fall das, womit ich mich im Moment beschäftige. Und es macht sehr viel Spaß, diese Videos zu gucken, weil die Leute natürlich ausflippen, wenn sie diese Packung öffnen und dann ist da auf einmal was richtig Krasses drin.
Satisfying.
Ja, komplett.
Dann war's das.
Das war unser Bubble Update von dieser Woche.
Bubble Update.
Jetzt haben wir heute zwei neue Rubriken etabliert und mir fällt direkt die dritte Rubrik ein. Das müssen wir aber mal anders machen. Haben wir jetzt noch keinen Jingle? Ich habe eine sehr gute Idee für ein Business.
Aha.
Business Drinsider oder so. Der Name weiß ich noch nicht, wie wir es nennen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Wie gut ist die Idee? Würdest du dafür Frank Thelen auf dem Klo ansprechen am Flughafen?
Ich würde sagen PSA 10 von 10. Die Idee ist wirklich sehr gut. Und zwar, Folgendes hat sich zugetragen. Wir haben ja dieses Trinkgeldglas, das haben wir ja schon mal erzählt. Das ist ein
Glas voll mit Kleingeld, exklusiv für Trinkgeld, wenn wir was bestellen.
Genau.
Und 1-Euro-Stücke, 2-Euro-Stücke und gut und gerne auch mal einen 5-Euro-Schein für größere Lieferungen.
Ja. Es ist wichtiger denn je, Leute, gutes Trinkgeld zu geben für Leute, die sich den ganzen Tag den Arsch abliefern für uns. Und deswegen haben wir dieses Trinkgeldglas und es war neulich leer. Und wir hatten auch keine Scheine oder so, wo man jetzt mal mit kurz zum Kiosk geht und da können sie das wechseln.
Das ist was ein bisschen doof ist für die Leute vom Kiosk, weil die brauchen natürlich Kleingeld zum Rausgeben.
Genau.
Das macht man eh nicht
das
so gerne.
Das ist eh scheiße. So. Ja. Also der Weg hätte sein müssen, wir stehen auf, ziehen uns an, gehen mit unserem Portemonnaie zu einem EC-Gerät und holen Geld von der Bank. So. Mhm. Und dann musst du damit was kaufen, damit du dann Rückgeld kriegst.
Oder du gehst zur Bank, was ich gelesen habe, und lässt dich dort wechseln. Man kann ja so Münzgeld rollen.
Genau, da musst du aber zu einer Bank gehen, wo die auch wirklich besetzt ist, wo Leute arbeiten.
Kurzum, ich hatte keinen Bock rauszugehen.
Absolut
du auch
Bock.
Nicht.
Nein, keinen
und
Bock.
Und du bist, glaube ich, auf eine Idee gekommen dann.
Dann hatte ich die Idee und dann dachte ich so, wir sind doch 2021, ist doch ganz klar, was wir machen. Wir bestellen online Kleingeld. Und ich dachte, das wäre bestimmt völlig normal, dass man bei seiner Sparkasse oder Bank oder wo auch immer man ist, einfach so Rollen Kleingeld bestellen kann. Ich dachte so, du kannst ja auch Goldmünzen bestellen. Das ist doch ganz normal, dass man sowas bestellen kann. Ja, Pustekuchen, das gibt es nicht. Und dann habe ich genau eine Seite gefunden und die haben 2-Euro-Stück für 8 Euro verkauft. Ja, ich denke, nee, das ist mir zu blöd.
Das klingt nach einem guten Modell. 2-Euro-Stücke für 8 Euro verkaufen.
Ich habe mir wirklich gedacht, es muss sich lohnen, deswegen verkaufst du jetzt für 100 Euro 50 2-Euro-Stücke. Und damit machst du das Glas randvoll und dann hast du wirklich für richtig lange wieder Kleingeldvorrat.
Verstehst du, für 3 Wochen.
Ja, dann musst du auch nicht den Kioskbesitzer immer nerven. für 3 Wochen Essensbestellung. Ja. Dann musst du auch nicht den Kioskbesitzer nerven, wegen, können sie mal wechseln und so. Ja. Du hast einfach deine Ruhe, du hast dieses Kleingeld und du hast es einfach auf einem guten Wege dir besorgt. So, Pustekuchen gibt es nicht. Es gibt keinen Kleingeld-Online-Shop. Warum nicht? Leute, ich sag euch das jetzt, das ist eine Business-Idee und ich bin bereit, für 100 Euro in 2-Euro-Stücken 101 Euro zu zahlen. Ich sag's, wie es ist. Das ist es mir wert.
Ich glaube, Diebstahl ist ein Problem. Wir haben ja auch hier so einen Paketboten, der immer mal gerne einen Plausch hält. Und der hat mir gesagt, die zum Beispiel Handys, die kann man immer an der Größe des Paketes erkennen. Und ein Kollege von ihm, bei dem wurde den ganzen so eine Karre, so eine Sackkarre voll Handys geklaut, weil er sie draußen auf dem Bürgersteig stehen hat gelassen. Naja, ich glaube, Diebstahl ist ein Problem, aber nicht von den Leuten, die bei der Post arbeiten, sondern einfach von random Leuten, die auf der Straße rumgehen.
Ja, es müsste dann einfach wie bei dem Erotik-Fachversand, müsste man dann eine andere Absenderadresse, eine Druckerzubehör.
Ja, genau, oder so. Fotobuch.
Und da sind dann so 200 Euro in 1-Cent-Münze drin. Ja, aber das ist doch wirklich, warum gibt's das denn nicht? Das habe ich mich wirklich gefragt.
Ich hätte damals das Gespräch mit Frank Thelen auf dem Klo weiterführen sollen. Ich hätte es tun sollen. Dann hätte ich heute vielleicht seine Nummer und wir hätten mal mit ihm Kontakt aufnehmen
ja,
können.
Ja, hätte Fahrradkette. Ja. Du hast es nicht gemacht, du hast nicht getraut. Du warst nicht im Moment.
Aber das ist eine andere Geschichte und dafür haben wir jetzt heute auch keine Zeit mehr.
Ja, jetzt fängt nämlich unten schon wieder Polka, Polka, ja. Polka an und wenn sich das Lied zum zweiten Mal wiederholt, dann schließt
Polka,
sich auch der
Polka.
Vom Ring mit Andi. Polka. Wir haben wieder richtig Bock hier. Chris ist auch langsam, mutiert langsam auch schon zum Karnevalsfreund.
Ihr Felder,
ja. Aber dieses Jahr müsste doch eigentlich Karneval nach deinem Geschmack sein,
perfekt.
Oder? Es ist einfach, es findet nicht statt, aber man hört mal ab und zu einen Karnevalssong.
Perfekt, es ist immer ein guter Lacher in jedem Zoom-Meeting. Ich versinke in Scham, weil hinten wieder irgendwie der kölsche Jung.
Das könnte man nicht füllen.
Jetzt bitte, es reicht.
Ja, sorry. Ich lasse mich immer mitreißen von dieser
es
Musik.
Es gibt auch langsam ein GEMA-Problem.
Entschuldigung. Kriegen die eigentlich GEMA, die Karnevalsbands?
Du, ich glaube, eigentlich schon. Ich will
also
mich
das
jetzt,
wird ja
ich will
mega
mich
häufig
wirklich,
gespielt.
Ich will mich wirklich nicht mit der GEMA anlegen jetzt.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich glaube, es ist kann...
Es ist doch eh nur prozentual, ne?
Ich weiß, dass, glaube ich, Kneipen einfach so einen Grundsatz bezahlen müssen, weil da immer Musik
ja.
läuft.
Ja gut, dann würde ich sagen, damit
beenden wir... Da haben wir noch mal richtig viel gelernt zum Schluss hin.
Die heutige Session werden wir jetzt hiermit beenden. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Training-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay.
Tschüss und Allah.
Bleibt gesund und bleibt drin. Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.